Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist Bern einfach vom Montag, 7. Oktober 2024. Am Mikrofon in Zürich ist Camille Lotte. Hoi Camille.
Hoi Dominik.
Ja, ich sitze hier in Bern. Mittlerweile hat es aufgehört zu schiffen, aber es ist sonst ein bisschen trüber Tag. Es ist ein Jahr nach diesen wirklich unglaublichen, schlimmen Terroranschlag von der Hamas in Israel. Mir fehlen wie die Worte. Ich bin zwar gestern an der offiziellen Gedenkveranstaltung in der Berner Synagoge gewesen, sehr ergreifender Anlass, Reden von der israelischen Botschafterin, vom Staatssekretär Alexandre Fazel, vom Präsident von der Schweizerischen Israelitischen Gemeinde, von einer, ganz besonders von einer Angehörigen, von einer Geisel, die immer noch ein Jahr später irgendwo in einem Tunnel unter vermutlich schlimmsten Umständen gefangen gehalten wird. Also es ist einfach, man kann es gar nicht in die richtigen Worte fassen, was da passiert ist vor einem Jahr und wie sich es weiterentwickelt hat. Und irgendwo durch, habe ich das Gefühl, wir im Westen, wir sind immer noch ein bisschen naiv, was da abläuft dort. Und andererseits muss ich sagen, wir sind naiv, aber in Israel, die Israeli, das hat man auch gestern gemerkt an der Ansprache von den direkt Betroffenen, die haben gecheckt, um was es da geht und darum gibt es jetzt halt dort auch einen furchtbaren Krieg. Wie siehst du das?
Ja, vielleicht zuerst noch, Dominik, wie war denn bei dir der Eindruck von der Veranstaltung? Hat die Politik noch ein Ohr überhaupt für das Anliegen? Weil es geht ja oft darum, jetzt auch immer noch daran zu erinnern, was passiert sind, wie viele Geiseln noch in Gefangenschaft sind. Ist die Message angekommen?
Ja, sie ist schon angekommen. Ich muss auch ein bisschen den Alexandre Fazel in Schutz nehmen. Ich meine, er war der Vertreter sozusagen vom Bundesrat. Es wäre schöner gewesen, Viola Amherd wäre gekommen. Aber item, er hat das gut gemacht. Und es ist in der Schweiz ja so, dass wir als Regierung in so Sachen immer ein bisschen zurückhaltend sind. Und das ist er gewesen. Er hat jetzt noch nicht gross mit moralischen Bewertungen um sich geworfen. Man wäre froh, dass mich die anderen Diplomaten in anderen Konflikten auch, oder? Also, irgendwo wollte ich jetzt ihn nicht verdammen, weil er jetzt da nicht klar gut und böse benannt hat. Weil es ist, glaube ich, eben gut für die Schweiz, wenn sie das nicht immer macht. Wir als Journalisten oder auch als Bürgerinnen und Bürger, wir dürfen wirklich sagen, was das Problem ist. Und ja, wenn du so fragst, mir ist halt dann in Sinn gekommen, gell, in Basel am Samstag die Demo von 2000. Ich wollte nicht sagen 2000 Antisemiten. Es gibt ja dort wie zwei Sorten. Es gibt die wirklich die bösartigen, tatsächlichen Antisemiten und die dummen Mitläufer, oder? Aber die haben dort können irgendwelche Sachen in die Luft heben. Ich habe ein Plakat gesehen. Der Iran steht immer auf der Seite der Unterdrückten. Ja, das kann man einfach, das ist eine Frechheit gegenüber all diesen mutigen Frauen und Mädchen, die probiert haben, etwas zu machen und brutal drangekommen sind bis zu Folterung und Mord. Und auf der anderen Seite gestern, am Schluss hat der Chef von der jüdischen Gemeinde hat gesagt, ja, wir sollen noch ein bisschen bleiben, miteinander schwätzen, aber wenn wir dann zur Synagoge rausgehen, müssen wir dann ganz schnell sich entfernen aus Sicherheitsgründen, oder? Das hat für mich wie alles zusammengezogen, wo im Moment immer noch, glaube ich, falsch läuft. Der Antisemitismus in der Schweiz, gestern auch ein grosses Thema. Oder Jüdinnen und Juden hier in der Schweiz müssen sich irgendwie rechtfertigen für den Krieg, wo sie nichts damit zu tun haben am Schluss. Vielleicht sind sie gleicher Meinung wie die israelische Regierung, vielleicht sind sie anderer Meinung, vielleicht haben sie noch eine ganz andere dritte Meinung. Das ist einfach verrückt. Und meine, man hat auch kurz daran erinnert, das Attentat, das ist, glaube ich, im Februar in Zürich, oder, wo ein orthodoxer Jude fast, Gott sei Dank nicht, aber fast zu Tod gestochen worden ist. Es ist auch bei uns etwas ins Rutschen gekommen. Und ich glaube, es hat noch nie so viel Antisemitismus gegeben in diesem Land. Und er kommt aus komischen Ecken, oder? Er kommt eben nicht einfach immer nur von rechts, oder? So, es ist eher so, dass es auf der linken Seite ganz grusige Typen gibt und dann gibt's so das muslimische Antisemitismus-Gerücht oder so, oder? Ja, also untereinander, es ist einfach ein Konsens in vielen Kreisen dort, oder?
Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man nicht vergisst, was an dem 7. Oktober passiert ist. Und dass man daran erinnert, wie der Zustand jetzt ist, dass es immer noch die Geiseln hat und die bis heute nicht heimgekommen sind. Man nicht weiss, wo sie sind, ob sie überhaupt noch am Leben sind. Und das andere ist, was du angesprochen hast mit dem Antisemitismus. Ich habe einen Ausschnitt gehört von dieser Veranstaltung, eben, wo man auch Zahlen genannt hat, dass es wirklich eben seit dem 7. Oktober zu viel mehr Vorfällen gekommen ist. Und da müssen wir als Gesellschaft natürlich auch irgendwo eine Antwort haben. Spätestens nach einem Jahr, wo wir das jetzt wissen, was es ausgelöst hat und wie viel Antisemitismus in unserer Gesellschaft mittlerweile auch salonfähig geworden ist. Ich glaube, da muss sich auch die Schweizer Politik fragen, wie können wir dagegen vorgehen, dass es eben nicht mehr zu diesen Vorfällen kommt. Und da fehlt mir noch die Antwort.
Ja, das ist so. Und etwas Zweites fehlt mir noch, weißt, so ein bisschen das Erkennen vom grossen Muster. Ich habe in der Vorbereitung für einen Auftritt heute bei den Zürich Salons Gespräche heute Abend wieder mehr so Sachen auch gelesen, wie es geopolitisch aussieht. Und ich meine, seit dem 1. Oktober, der zweiten grossen Attacke vom Iran, wissen wir eigentlich, das ist ein Krieg, der vor einem Jahr angefangen hat, mit dem Terroranschlag, dem Massaker an Jüdinnen und Juden durch die Hamas. Einen Tag später, noch bevor Israel reagiert hat, hat Hezbollah angefangen mit Raketenbeschuss vom Norden von Israel. Da sind Tausende von Familien haben müssen flüchten. Also es gibt jetzt Flüchtlinge im eigenen Land. Von diesen Flüchtlingen redet ehrlich gesagt niemand. Und nochmal 11 Tage später haben die Houthis von Jemen angefangen. Dann im April die erste grosse Angriff aus dem Iran direkt. Es ist am Schluss eben ein ziemlich klassischer Krieg vom Iran gegen Israel mit dem Ziel von der Auslöschung von Israel, gestartet durch so Proxy-Terrororganisationen und Pseudo-Armeen, aber wo alle ausgerüstet sind aus dem Iran. Und es ist für Israel ein Kampf ums Überleben. Und in Israel hat man das begriffen. Bei uns hat man das, glaube ich, eben noch nicht begriffen richtig. Und das Zweite, was man auch nicht begriffen hat, dass wenn Israel würde fallen, wenn die Iran und die Armeen ihr Ziel würden erreichen, die Nächsten sind wir. Das sagen sie ganz offen. Die Nächsten sind wir. Darum muss man wirklich sagen, oder das, was Israel macht, das ist nicht nur mutig, die Generation, die jetzt hier kämpft, die Leute in der Armee, die jungen Leute, sondern sie kämpfen auch für die offene Gesellschaft, für die Art und Weise, wie wir im Westen zusammenleben. Ja, und das sollte man einfach ein bisschen prestieren zwischendurch, finde ich. Oder?
Ja, du hast wirklich recht. Und ich glaube, die Schweiz tut schon mal die ersten Schritte drauf. Gerade wenn wir das Thema mit der UNRWA hatten und den Geldern, die geflossen sind, wo wir auch wissen, dass ja Mitarbeiter daran beteiligt waren an dem 7. Oktober, dass man da endlich die Schritte wagt und sagt, da soll kein Geld mehr fließen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die die Schweiz auch wahrnehmen kann und hoffentlich auch so beibehalten.
Ja, und eben, ich finde, auch wenn sich der Bundesrat vielleicht noch ein bisschen zurückhält, wir als Zivilgesellschaft, wir müssen klar gegen Antisemitismus einstehen und wir müssen letztlich froh sein, dass Israel den Kampf führt, tagtäglich unter grossen Opfern. Ja, jetzt gehen wir zu einem anderen Thema. Das ist ein bisschen ein Bruch natürlich, aber heute grosse Geschichte bei Tamedia, wo die Wirtschaft ohne Ausländer nicht mehr funktionieren würde. Das ist natürlich alle paar Jahre, gibt es so eine Auswertung und die zeigt, jawohl, wir haben viele Ausländerinnen und Ausländer an wichtigen und an weniger wichtigen Orten. Ja, es sind mittlerweile 34%, also jede dritte Erwerbstätige inklusive Grenzgänger gerechnet, kommt aus dem Ausland. Und das ist viel. Aber ist es so, würde die Schweizer Wirtschaft wirklich zusammenbrechen?
Ich habe immer das Gefühl, das ist so ein Horrorszenario. Und man redet dann wie gern von diesen Extremen. Weil der Artikel im Tagesanzeiger, der fängt ja an mit 61% sind gegen ein generelles Zuwanderungsverbot. Als wäre das überhaupt auf dem Tisch, dass wir das diskutieren, sondern wir reden darüber, dass wir Migration regulieren wollen und eine Migration haben, die eben dem Arbeitsmarkt dient. Das ist Diskussion, aber wir fangen natürlich mit der grossen These an, als wäre das jetzt die Hauptmotivation der rechten Parteien in der Schweiz. Ja, der Artikel erstaunt mich nicht, ich finde ihn aber ein bisschen sehr kurz gedacht. Also wenn man sagt, sind Aussagen drin, dass gewisse Branchen zum Beispiel existenziell abhängig sind von Ausländern. Ja, Natürlich brauchen wir Fachkräfte, aber wenn man dann anschaut, welche Berufe das sind, sind das zum Beispiel Isolierer, Gipser, Küchenhilfe, das sind halt auch einfach nicht so attraktive Berufe. Das ist eine Realität. Und wenn man das natürlich dann so ein bisschen, ja, in den Zusammenhang bringt mit den Ausländern, kann man sich das auch selber denken, weil man braucht auch nicht eine gute Ausbildung, es sind nicht attraktive Berufe. Es überrascht nicht, dass Leute dann eben auch in so Berufen natürlich tätig sind.
Ja, das überrascht wirklich nicht. Ich habe noch eine andere ja, Statistik dort dann aufgenommen. Oder? Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass die Hilfskräfte da sind aus dem Ausland, sondern es sind 26% der Führungskräfte, die kommen aus dem Ausland. Es sind 26% der akademischen Berufe, die aus dem Ausland kommen. Oder? Also die Darstellung, dass wir sozusagen einfach für die Jobs, die wir nicht lustig finden, Leute aus dem Ausland holen, so stimmt es natürlich auch wieder nicht. Und man kann sogar anders argumentieren, dass 55% der sogenannten Hilfsarbeitskräfte aus dem Ausland kommen. Das führt auch dazu, dass unsere Wirtschaft weniger innovativ ist, weil wenn sie die Leute nicht hätte oder wenn sie teurer wären, ja, dann würde es sich lohnen, innovativ zu sein und vielleicht gewisse Sachen, die man kann, rationalisieren oder automatisieren, auch tatsächlich zu automatisieren. Und das ist schon auch, da gibt es auch Studien dazu, oder, die sagen, die Verfügbarkeit von billigen Arbeitskräften ist nicht unbedingt gut für die overall, für die ganze Produktivität von einer Volkswirtschaft.
Trotzdem sagt man beim Tagesanzeiger, dass Ausländer den Schweizer keine Jobs wegnehmen. Und das ist für mich der Bullshit-Alarm, der dann ertönt, weil man vergessen nie die Studie aus dem Kanton Zürich, die man extra zurückgehalten hat während dieser Debatte über die Masseneinwanderungsinitiative, die ganz klar zeigt, 4 von 5 Leuten, die aus dem EU-EFTA rumkommen, sind keine Fachkräfte. Also sie gehen in einen Beruf rein, wo sie nicht benötigt werden, wo man das messen kann, wo es keinen Mangel gibt. Und dann kann man doch nicht einfach behaupten, die nehmen den Schweizer keine Jobs weg, sondern es sind Leute, die wir hätten können selber anstellen können. Wir haben es aber nicht gemacht.
Das ist so. Also es ist eben viel komplizierter. Und ich glaube, ich verweise jetzt natürlich auf einen Artikel, der bei uns erschienen ist, auf einen Gastbeitrag vom Ökonom Matthias Binswanger zur Schutzklausel. Oder die Schutzklausel wäre ja das Tool, das uns würde erlauben, so wie wir es eigentlich 2014 in der Masseneinwanderungsinitiative beschlossen haben, Zuwanderung zu regulieren. Und zwar zu regulieren, du hast es vorher schon betont, Ich sage es nochmal, weil es wirklich wichtig ist. Das heisst nicht, dass man niemand reinkommt, sondern das heisst, dass man es steuert, dass die sollen kommen, die man braucht und nicht alle. Gut, und seine Argumentation eben ist letztlich klar, dass die Kosten am Schluss von einer ungebremsten, unregulierten Zuwanderung sehr viel höher sind, als wenn man irgendwo durch das super anschaut und reguliert.
Man sieht das ja auch gut bei einer Studie von der Universität Fribourg, wo man ja gesehen hat, dass ein Fünftel vom Anstieg der Immobilienpreise, die sind ja auf Personenfreizügigkeit zurückzuführen. Sie sagen, mit jedem Prozent mehr Einwanderung steigt auch die Neumiete um 7%. Und das sind genau die realen Konsequenzen, die man sieht durch Zuwanderung und über die, wo wir als Gesellschaft diskutieren, inwiefern will man die in Kauf nehmen und dann wie stark.
Das ist richtig. Und diskutieren tun wir auch am 15. Oktober, das ist schon bald, das ist nämlich morgen in einer Woche. Nämlich, wir reden über 150 Jahre Gison, das ist unsere Gedenkveranstaltung in Luzern im Hotel Schweizerhof am 15. Oktober ab der 6. ist die Türöffnung, am 6:30 fängt die Veranstaltung an. Zuerst redet Markus Somm, er hat ja ein ausführliches Buch, eine Biografie geschrieben über den General Gison unter dem Titel «Widerstand nach Schweizer Art». Und dann gibt es ein Gespräch von ihm mit dem Altbundesrat Uli Maurer, der ja auch mal noch, nicht mehr im Hinterkopf, wo mal Chef war vom VBS, vom Verteidigungsdepartement. Und ich bin gespannt, was er ein bisschen sagt, was der General Gison heute noch der Armee und der Schweiz zu sagen hat. Du bist sicher auch dabei, oder Cami?
Natürlich, und wir können schon sagen, es hat nicht mehr so viele Tickets, also es sind schon recht viele verkauft worden und wir verlinken das natürlich in den Shownotes, wenn ihr unbedingt dabei sein wollt, ganz schnell noch ein Billett kaufen für den 15. Oktober.
Das ist genau richtig. Jetzt gehen wir zu unserem, ich muss schon bald sagen, Lieblingsbundesrat, der Beat Jans. Er hat einen Rüffel kassiert. Und zwar nicht von uns zwei, sondern von jemandem, der wichtiger ist, wenn er so etwas macht. Nämlich von der Staatspolitischen Kommission vom Nationalrat. Um was ist es dort gegangen?
Ja, die werfen ihm in einem Brief vor, dass eben das mit der Kommunikation, sagen wir es so, nicht so gut funktioniert. Wichtige Fakten, die eben für die Kommission von Bedeutung wären, die werden zurückgehalten. Es wird auch kritisiert, dass wir eben mittlerweile auch in den Medien über gewisse Sachen erfahren, wo der Bundesrat Beat Janz dann aber in der Kommission auch auf Nachfrage nicht darauf reagiert hat. 25 Mitglieder haben den Brief unterschrieben. Und das ist doch, glaube ich, ein starkes Zeichen. Oder wie oft kommt denn so etwas vor, dass man da so einen offenen Brief schreibt am Bundesrat?
Das habe ich also noch nie erlebt. Und vor allem eben die Klarheit. Also man hat darüber abgestimmt. Da ist es 22 sind dafür gewesen für den Brief, wo die SVP-Nationalrätin Martina Bircher verfasst hat. Eine Gegenstimme, dann ist in der Regel ein Präsident, der nicht mitstimmt und wahrscheinlich ist jemand noch abwesend gewesen. So kommt man auf 25 Leute. Aber schon noch verrückt, das bedeutet auch, dass SPler mitgemacht haben. Ich nehme mal an, die eine Gegenstimme ist von einem Parteisoldat, aber dann sind immer noch SPler dabei, die finden, ihr Bundesrat macht den Job nicht gut. Und es hat ja vor allem zu tun, dass er gar nicht rum ist. Also es ist irgendwie, oft fehlt er, wenn die Kommission Sitzungen hat und wenn er dort ist, müssen Chefbeamte für ihn reden, weil er das Dossier nicht im Griff hat. Das habe ich schon länger gehört, wir haben es auch bei Bern einfach schon mal erwähnt. Und da muss ich schon sagen, ja, wenn dann seine Kommunikation so zur Antwort gibt, grundsätzlich hat Bundesrat Beat Janz den Anspruch, mindestens einmal pro Quartal an einer Sitzung der Staatspolitischen Kommission teilzunehmen, um den direkten Austausch mit der Kommission pflegen zu können. Ja, das langt dann halt nicht. Sondern man muss sich bei so einem Thema, Asyl und Staatspolitische Kommission, das geht ums Asylwesen, das ist das Thema, das die Kommission so ein bisschen umtreibt, dann muss man wirklich sagen, da musst du einfach jedes Mal dabei sein, wenn du Bundesrat bist, oder?
Vielleicht sollte man einfach weniger mit dem Nemo telefonieren und über das dritte Geschlecht reden und dafür an diesen Sitzungen teilnehmen. Und aber der andere Punkt, das hören wir nicht zum ersten Mal. Wir hatten genau die gleiche Geschichte mit Elisabeth Baum-Schneider, dass sie auch unvorbereitet war in der Sitzung, oft nicht Auskunft geben konnte. Auch dort eben ihre Beamten haben nachher müssen für sie reden. Das ist also nicht der erste Fall.
Ja, ich glaube einfach, SP-Bundesräte haben keine Lust, oder? Sie haben keine Lust. Der Unterschied ist, Ueli Maurer hat das gesagt, in eine Kamera rein, keine Lust, oder? Aber das ist um ein Interview gegangen, nicht ums Thema. Und da, es ist wirklich so, er macht auch nur ideologische Politik, oder? Also, letzte Woche ist ja bekannt worden, er will eigentlich noch den Schutzstatus S auf die vorläufig aufgenommenen ausweiten. Also, das Einzige, was es von ihm gibt, sind Ankündigungen, die er dann nicht hält. Das 24-Stunden-Verfahren, das 17 Tage dauert. Dann ideologische Asylpolitik, also dass er eben das noch ausweitet, vorläufig aufgenommen. Oder eben, dass er mit Abwesenheit glänzt. Und wenn er, darüber habe ich in der Session noch geschrieben, wenn er dann ins Parlament kommt, ist er so larmoyant, leicht hämisch. Ja, ich komme gerne ins Parlament, um euch eure Missverständnisse zu erklären. Ja, so kannst du mit dem Parlament, wo eigentlich ja dein Chef ist, kannst so halt nicht umgehen. Ausser es gibt dann eben wie man in den Wald hineinruft, so tönt es zurück. Oder? Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen passiert.
Es wird auch in der Reality-Check gekommen, oder? Am Anfang haben wir wirklich so seine Offensive mit Vorschlägen eben zu der Asylproblematik. Und jetzt hat man gemerkt, dass vieles gar nicht umsetzbar ist. Auch zum Beispiel, dass man Asylgesuche nicht am Wochenende stellen darf, wenn man ja, oder auch wenn man aus einem Land kommt, wo die Anerkennungsquote mega tief ist, dass man dort gesagt hat, das muss man schriftlich begründen. Da ist gar nicht mehr viel übrig geblieben. Ist natürlich auch unangenehm, wenn man in der Kommission muss über das reden und sagen, anstatt 24 Stunden geht es 17 Tage.
Ja, es ist halt der Beweis, oder, dass linke Politik oft so ein bisschen pubertär ist. Oder? Man tut irgendwelche Sachen ankündigen, man meint es immer gut. Oder? Und eben der Reality-Check kommt dann. Und das ist ja unserem politischen System eben noch gut, dass Bundesräte am Schluss wirklich auch arbeiten müssen. Also es ist eben nicht der Herr Minister wie irgendwie in Deutschland oder geschweige denn in Frankreich, wo man irgendetwas kann bröseln und erzählen, oder? Und dann irgendwie eine riesen PR-Sache draus machen. Am Schluss kommt gar nichts raus. Er wird am Schluss dann sogar von den eigenen Leuten, das zeigt der Brief, daran gemessen, was er wirklich bewegt, was er wirklich macht und ob er wirklich dem Parlament zur Verfügung steht. Man kann so nicht umgehen, wie der Herr Jans mit dem Parlament umgeht. Ich empfehle seiner Entourage schnell das zu ändern, weil wir brauchen eigentlich einen Asylminister, der die Probleme löst, oder? Und sonst gibt es dann auch ganz komische mögliche Sachen, die passieren. Ich finde auch, man sollte mal von ihm mitbekommen, was er wirklich in Europa macht, oder? Er betont in der ganzen Zeit, die europäische Zusammenarbeit werden das Problem lösen. Ja, dann müsste er vielleicht einmal auf Italien gehen und dort reden, warum sie denn die Dublin-Fälle nicht mehr zurücknehmen. Oder er könnte ja jetzt zur neuen Regierung auf Frankreich gehen. Die plant so ein bisschen Rückführungsflüge. Kann man ja sich vielleicht als Schweiz anschliessen und Leute wirklich zurückführen.
Könnte auch auf Deutschland gehen, mit der Nancy Faeser sich zum Beispiel austauschen, die ja Grenzkontrollen eingeführt hat und er ja gesagt hat, das ist nicht möglich. Vielleicht könnte sie sich einmal zu einem Land treffen und sich darüber austauschen. Das wäre auch schon mal ein wichtiger Schritt.
Genau. Wir haben ja noch über die vorläufig Aufgenommenen geredet und wir haben gerade vorher, aber schon länger, dort ist ja einmal so ein Interview zwischen dem Christoph Blocher und der SP-Nationalrätin Céline Wittmer erschienen, wo sie eben betont hat, ja, das ging ja nicht, vorläufig Aufgenommene, das sind alles Kriegsflüchtlinge. Und wir haben ja der Alex Reichmuth in unserer Redaktion, er geht so Behauptungen halt einfach wirklich auf den Grund. Und zuerst einfach mal Zahlen, das finde ich schon noch verrückt. Die Zahl habe ich nicht im Kopf gehabt. Es gibt derzeit in der Schweiz 43'000 vorläufig Aufgenommene. Das sind also Leute, die kein Asyl bekommen haben, weil sie die Bedingungen nicht erfüllen. Aber sie sind vorläufig aufgenommen, eben weil man sie nicht zurückschaffen kann. Und die kommen hauptsächlich aus Ländern wie Afghanistan, Eritrea, Syrien, Somalia und der Irak. Und ja, ihr ahnt das schon, wenn man die Situation anschaut in diesen Ländern, wo die herkommen, eigentlich ist niemand in diesen Ländern wirklich ein heisser Krieg.
Spannend finde ich auch, dass Sam ja die Frage beantwortet hat, ob man wüsste, wie viele von denen denn tatsächlich Kriegsflüchtlinge sind. Dann hat man gesagt, der Grund, der eben zu dieser vorläufigen Aufnahme führt, der werde statistisch nicht im Detail erfasst. Man kann es also nicht sagen.
Das ist verrückt. Oder Sie sind zuständig dafür, um das zu beurteilen. Und Sie müssten es auch immer wieder vielleicht neu beurteilen. Mhm. Aber Sie wissen es gar nicht. Sie dürfen nicht einmal erheben, wer ist jetzt aus Kriegsflüchtling irgendwie so. Also das ist einfach wahnsinnig schwierig. Und das ist einfach am Schluss vom Tag schmeckt es auch da halt, dass wir ein Problem haben bei der Umsetzung. Oder vom Asylgesetz. Und ich glaube, das ist einfach wahnsinnig schwierig, oder? Für das Parlament auch. Du kannst ja dann nicht irgendwelche Gesetzesrevisionen machen, wenn sich das Staatssekretariat letztlich eben nicht darum kümmert, woher die Leute tatsächlich kommen und ob sie wirklich Kriegsflüchtlinge sind, wo man nicht kann, zurückschaffen. Das ist wahnsinnig. Und dann hast du noch eben einen Bundesrat, der vermutlich auch bei diesem Thema keine Lust hat, um das neue Rat zu schauen. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass vielleicht die anderen Bundesräte Beat Jans ein bisschen zwingen. Oder man könnte auch im Parlament Bericht verlangen. Oder irgendwie Bericht über die Situation der vorläufig Aufgenommenen zum Beispiel. So macht es die Linke gegen bürgerliche Bundesräte. Und ich würde da das interessant finden, wenn die Bürgerlichen vielleicht halt auch da den Druck ein bisschen erhöhen. Berichtli bringt man, so Postulat bringt man eigentlich gut durch. Wie siehst du das? Könnte man das machen?
Ich hoffe, es hört gerade ein Parlamentarier zu, der sagt, hey, ich mache jetzt einen Vorstoss, schon nur zum Wissen, wieso man die Gründe nicht genau erfasst und dann einen Vorstoss, dass man das bitte ab jetzt macht, dass man wirklich kann sagen, von denen, die vorläufig aufgenommen sind, sind so viele tatsächlich Kriegsflüchtlinge. Da kann man natürlich auch über Fakten reden. Das wäre das Wichtige.
Genau, Transparenz schaffen, das ist sowieso gut, vor allem beim Staat, unbedingt. Ja, ich bin so transparent, die Zeit ist um für die heutige Sendung. Danke fürs Zuhören, danke fürs Reagieren auf berneinfach@nebelspalter.ch. Vergesst nicht, den GISO-Anlass könnt ihr euch jetzt wirklich noch einschreiben, es hat nicht mehr viel Platz. Und denkt daran, es muss sich niemand entschuldigen, wenn er nicht der Beat Jans ist oder nicht links. Merci und eine gute Zeit.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.